Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Durweg. Hallo. Gibt es eine Krise bei den Streaming-Diensten und ein Kino auf Rädern sowie die Debatte um das neue Video von Sam Smith? Das sind unsere Themen. Und bevor wir über das kürzlich erschienene Video sprechen, hier ist einmal der Song dazu. I'm not here to make friends.
If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends.
Everybody's looking for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. Could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it.
'Cause I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends.
Yeah.
'Cause I'm not here to make friends.
I need a lover.
I need a lover.
I'm just being honest, baby. I just need a partner when the lights come on.
Smith mit dem neuen Song I'm Not Here to Make Friends. Und in der Tat macht sich Sam Smith damit gerade gar keine Freunde. Vor allem das Video zum Song, in dem Sam Smith mal in einem roten Abendkleid, mal in einem kleinen schwarzen, dann in einem Mieder samt Nippelquasten zu sehen ist, sorgt für Aufregung. Und die zieht sich durch fast alle Gesellschaftsschichten. Auch in der LGBTQ-Gemeinde stößt das Video teilweise auf Ablehnung. Warum I'm Not Here to Make Friends so heftig debattiert wird, darüber habe ich mit Sua Jasmati gesprochen, Co-Host von Barbecue, dem Black-Brown-queeren Podcast. Und ich habe zunächst gefragt, warum wird Harry Styles gefeiert, wenn er in Kleidern und Kettenbehang in Videos auftritt und Sam Smith nicht?
Ja, tatsächlich ist es so, dass beide da etwas gemeinsam haben. Ne? Beide drücken sich auf eine Art und Weise aus, die gesellschaftlich eher inakzeptabel ist, die als inakzeptabel gilt. Und zwar, weil sie beide als männlich gelesene Person Rollenbilder aufbrechen, indem sie sich beispielsweise eben sehr feminin kleiden oder sehr feminin präsentieren. Nur sind da die Reaktionen durchweg sehr unterschiedlich. Und da denke ich, ist es tatsächlich von Vorteil, wenn wir uns fragen, warum das so ist, dass Harry Styles, der gleichzeitig sich aber auch als sehr heterosexuell und als sehr attraktiv für Frauen und heterosexuelle Personen präsentiert, der gleichzeitig auch sehr dünn und als sehr attraktiv gilt, halt dafür gefeiert wird, wie Sie gesagt haben, und Sam Smith, der die Person ist, die als nicht-binär gilt, die auch eher kurvig ist, die mehrgewichtig ist und die queer ist, dass diese Person für dieses Aufbrechen der Rollenbilder sehr harsch kritisiert und angefeindet wird.
Aber die Debatte entzündet sich jetzt nicht nur an den Körperformen, sondern auch an der Machart des Videos. Da sind wilde Party-Szenen zu sehen, die fast an so ein bisschen höfisch-dekadente Zeremonielle erinnern. Und für manch einen grenzt das schon an Pornografie. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Also ich sehe es nicht. Ich sehe sehr viele andere Referenzen, wenn ich als queerer Mensch, wenn ich als Mensch, der sich schon lange in der queeren Welt irgendwie auffällt, Ich sehe sehr viel Ballroom-Szene. Ich sehe diese Szene von New York, die wir auch zum Beispiel in so einem Revival von der ganz bekannten oder sehr populären Serie Pose zum Beispiel sehen. Ich sehe sehr viele Referenzen zu einer der erfolgreichsten Shows, Reality-Shows in den USA gerade von RuPaul's Drag Race. Der Titel des Songs, I'm Not Here to Make Friends, ist ja eigentlich auch eher eine Reference zu der Show, weil das sehr oft die Drag Queens, die in dieser Show teilnehmen, sagen. Und die Szene beginnt ja auch in dem Musikvideo mit RuPaul's sehr bekannten Catchphrase, If you can't love yourself, how in the hell can you love somebody else? Das ist eigentlich schon von Anfang an eine Message von Liebe dich selbst, weil du sonst niemand anderen lieben kannst. Das heißt, mit Selbstliebe beginnt immer alles. Und das genau diese Selbstliebe, die Sam Smith in diesem Video transportieren möchte, gerade so krass angefeindet ist, sagt mehr über diese Menschen aus, die gerade so hasserfüllt auf das Video reagieren, als über Sam Smith selbst.
Aber dieser Hass, der Sam Smith da entgegenschlägt, der kommt ja auch aus der LGBTQ-Gemeinde, also jetzt nicht nur aus konservativen Kreisen. Wie erklären Sie sich das?
Naja, die Leute fanden es damals in Ordnung, als Sam Smith Kurven hatte, als Sam darüber sang, traurig und einsam zu sein. Das fanden wir alle in Ordnung. Aber eine Person, Sam Smith, die glücklicher, selbstbewusster und erfolgreicher ist, bringt die Leute da irgendwie auf die Palme. Und wir wissen seit Jahren, dass es in der LGBTQ-Community auch große Probleme mit Körperbildern gibt. So, dass es zum Beispiel auf Dating-Plattformen sehr oft so No Fat, No Asians immer wieder gibt. Das heißt, dass bestimmte Menschen immer wieder auch ausgeschlossen werden, weil sie als nicht attraktiv gelten. Das ist gepaart mit Körperbildern, das ist gepaart mit Rassismus und das ist gepaart mit Sexismus sehr oft, weil eben auch weibliche Menschen, die auf queeren Dating-Plattformen sind, vor allem unter auch Männern, sehr oft ausgeschlossen werden. Wir wissen, dass es das schon lange gibt, so genauso wie Fettfeindlichkeit und bestimmte Körperbilder. Und dennoch ergreifen im Jahr 2023 sogar Leute aus dieser Gemeinschaft die Chance, irgendwie jede Person zu schämen, die diesen Status quo, wie Sam Smith gerade, in Frage stellt. Und ich stelle mir da halt einfach die Frage, was diese Menschen so sehr bedroht, wenn Menschen wie Sam Smith beweisen, dass du geliebt werden kannst und dich selbst lieben kannst, ohne ein 6 oder 8 oder 10 Pack zu haben.
Zuhair Chasmati, Co-Host von Barbecue, dem Black Brown queeren Podcast, über die Debatte um das Video von Sam Smith zum neuen Song I'm Not Here to Make Friends. Lucky Lo ist ebenfalls eine queere Künstlerin von ihrem aktuellen Album, der Titel I Will Always Be You.
Just like children, we're drawn to all things real. And as I'm older, honor this appeal. How to lead a life with lots of funky meaning. Push the boundaries. Pause to take the lessons. Lessons mama taught me. Cue the beginning. Find a way to come back home. Find a way to let them know. I will always be you. I will always be you. Find a way to come back home. Find a way to let them know. I
Malte Grunert produziert mit seiner Firma Amusement Park, die er unter anderem mit dem Schauspieler Daniel Brühl betreibt, Filme, unter anderem im Westen nichts Neues, gerade 9-fach Oscar nominiert, aber auch Serien. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Denn das goldene Serienzeitalter scheint vorbei. Die Zeiten, in denen Produzenten ohne richtiges Treatment, ohne ausgefeiltes Drehbuch mal rasch am Telefon eine neue Idee verkaufen konnten, sind wohl passé. Es sei zu einem Blutbad in der Branche gekommen, schreibt die renommierte New York Times. Bereits zugesagte neue Staffeln wie die 5. von Westworld vom Tisch, die auf 3 Staffeln angelegte Serie 1899 nach einer Staffel gestrichen. Und so habe ich Malte Grunert zunächst gefragt, Herr Grunert, Netflix streicht Stellen, streicht Serienaufträge, die werden in letzter Minute abgesagt. Gibt es tatsächlich ein Blutbad in der Branche?
Also ich muss gestehen, von einem Blutbad haben wir noch nichts bemerkt. Und natürlich gab es sagen, eine Phase, in der sehr, sehr viele neue Streamer, Player, Auftraggeber in den Markt gekommen sind. Alle brauchen neues Programm und alle müssen sich auch erstmal etablieren und sozusagen ihre Duftmarke setzen. Das ist natürlich eine Zeit, in der sehr viel in Auftrag gegeben wird und dass es dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch mal eine Konsolidierung gibt oder dass eben das genauer hingeguckt wird, dass auch sozusagen die Streamer genauer beurteilen können, welche Zuschauergruppen erreichen wir, was funktioniert bei uns wirklich. Das halte ich für einen vollkommen normalen Prozess. Und diese Wellenbewegung gab es immer. Die gab es auch jenseits der Streamer, die gab es irgendwie im deutschen Fernsehen in den 80ern und 90ern und auch die öffentlich-rechtlichen Sender geben mal mehr und mal weniger in Auftrag.
Also das heißt, gar kein Anlass zur Sorge. Sie haben nicht das Gefühl, dass die Branche sich auch so ein bisschen selbst kannibalisiert. Immer neue Streamer, immer mehr Serien, eine Flut sozusagen, wo die Abonnenten am Ende ja auch gar nicht mehr durchblicken können.
Naja, das ist natürlich so. Es gibt ein sehr, sehr großes Angebot und es ist unmöglich, das alles zu verfolgen. Und das hat natürlich, das hat Konsequenzen. Also wer mir in den 80er Jahren oder in den ausgehenden 80er Jahren gesagt hätte, dass das goldene Serienzeitalter gerade anbricht, den hätte ich für verrückt erklärt. Und genauso gibt es einfach Überraschungen und Entwicklungen im Sehverhalten und dann auch wieder Gegenströmungen.
Es war ja immer so ein bisschen das Streamen, die Gegenbewegung zum Fernsehen. Jetzt hat man so das Gefühl, als würde sich das Streamen dem Fernsehen wieder annähern, wenn Netflix ein Abo einführt, wo Werbung geschaltet wird oder Amazon Prime Serien irgendwie nur noch so häppchenweise veröffentlicht, so wie jede Woche eine Folge. Das erinnert doch sehr an alte Zeiten. Macht das Sinn?
Also ich wüsste nicht, warum es keinen Sinn machen sollte. Natürlich, und man darf ja nicht vergessen, das goldene Serienzeitalter ist angebrochen mit HBO, mit Serien wie die Sopranos oder Six Feet Under, die globale Hits waren und die damals diesem ganz klassischen Prinzip folgten. Also da gab es jede Woche eine neue Folge. Ja, so dieses Binge-Watching von ganzen Staffeln ist vielleicht auch aufgrund des großen Angebotes gar nicht mehr die Hauptart, wie Serien geguckt werden. Das kann ja auch sein, dass sich Streamer oder Fernsehsender an Publikumsvorlieben wieder annähern.
Jetzt hat die Branche ja lange über Fachkräftemangel geklagt und es hieß immer, da werden so viele Leute gebraucht, um diese wundervollen Serien zu produzieren. Wird das in Zukunft nicht mehr so sein? Wird das eine der Konsequenzen sein?
Also mein Eindruck ist im Augenblick, dass die Produktionstätigkeit nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau stattfindet. Und insofern, glaube ich, ist Fachkräftemangel immer noch ein Thema, möglicherweise nicht mehr ganz so akut, wie das vor einem Jahr schien. Aber das halte ich eher für eine gesunde Entwicklung. Also vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, man muss bestimmte Leute, die besonders kompetent sind auf ihrem Gebiet, die muss man 2 bis 3 Jahre vorher fix buchen, um überhaupt eine Chance zu haben, mit denen zusammenzuarbeiten. Und vielleicht kommt das jetzt wieder in so ein normaleres Maß, dass man eben über die Besetzung eines Teams dann redet, wenn man weiß, dass man auch wirklich den Produktionsauftrag hat und in Vorbereitung geht und nicht schon 1,5 Jahre vorher.
Das heißt, es hat im Zweifel auch was Gutes, Qualität statt Quantität, weniger ist mehr?
Das muss man gucken, aber natürlich ist es sicherlich besser, weniger zu machen und das sozusagen länger zu planen. Und natürlich macht es auch Sinn, nicht so überhastet große Mengen zu produzieren. Also oft leidet Qualität unter zu schnellem Arbeiten. Das ist eine Binsenweisheit und die gilt natürlich auch für die Filmproduktion.
Wenn ich richtig informiert bin, ist Ihr neues Projekt eine Serienproduktion eines Filmes, den Sie produziert haben, A Most Wanted Man, der letzte Film mit Philip Seymour Hoffman. Das war ein toller Film. Jetzt soll daraus eine Serie werden. Also das ist ja ein bisschen schon so, dass man sagt, das hat schon mal funktioniert und daraus machen wir jetzt noch mal eine Langfassung in Serienform.
Natürlich hilft es, wenn man auf einen Roman oder etwas anderes zurückgreifen kann. Das ist bei einem Roman von John le Carré mit Sicherheit der Fall. Das war natürlich damals schon der Grund, dass einerseits John le Carré als hervorragender Autor und erfolgreicher Autor eine Vorlage gegeben hat. Und die Idee, diesen Roman wieder zur Grundlage zu nehmen für eine ausführlichere Erzählung, als der eine Film möglich war. Ich glaube gar nicht so sehr, dass wir da auf unseren Film rekurrieren, weil so wahnsinnig erfolgreich war der nämlich gar nicht.
Ja, stimmt, der war gut, aber nicht so erfolgreich.
Also insofern rekurrieren wir da eher wieder auf den Roman und erzählen Teile dieses Romans in einer neuen Adaption und ausführlicher, als das Einzelstück uns das ermöglicht hat.
Und das Projekt ist in trockenen Tüchern. Haben Sie keine Angst, dass jemand kurz vor Schluss sagt, ach, machen wir doch nicht?
Das ist überhaupt nicht in trockenen Tüchern. Wir fangen gerade an, darüber nachzudenken. Das ist weder besetzt noch finanziert noch irgendwas, sondern ich bin, um ehrlich zu sein, etwas überrascht, dass Sie von diesem Projekt überhaupt Kenntnis hatten. Eigentlich sind wir da im Augenblick noch zu viert oder zu fünft. Und das ist sozusagen die Gruppe, die darüber nachdenkt, wie man das überhaupt machen könnte.
Kommen wir noch mal auf Ihr großes Projekt, wofür Sie jetzt gerade sehr gefeiert werden, Im Westen nichts Neues. Das geht auch zurück auf einen Roman, Erich Maria Remarque. Mhm. Es gab Verfilmungen schon. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, daraus eine Serie zu machen? Oder war es gleich klar, Sie machen ein Film-Remake?
Es gab einen kurzen Augenblick, in dem wir darüber nachgedacht haben, das als Serie zu machen. Aber ich glaube, dass ein Film, dass wir da das richtige Format gewählt haben, denn sozusagen Im Westen nichts Neues als Kriegsroman und Vorlage dieses Kriegs- oder Antikriegsfilms hat ja in sich keine dramatische Struktur, sondern es ist ein linear erzählter Film, eine sehr linear erzählte Geschichte. Insofern glaube ich, dass mit dem Einzelstück da das richtige Format gewählt haben.
Mein Gefühl ist, Sie sagen, es bleibt alles so, wie es ist. Das ist so ein bisschen wie an der Börse. Die Kurse gehen mal rauf, gehen mal runter, aber es konsolidiert sich gerade. Gibt es, glauben Sie, gar keine Konsequenzen für die deutsche Branche? Alles beim Alten, Serien werden weiter produziert.
Natürlich werden Serien weiter produziert und auch, Sie haben Serien genannt wie Westworld oder 1899, die nicht fortgeführt werden. Gleichzeitig gibt es deutsche Serien wie Cleo, die fortgeführt werden. Natürlich merkt man sozusagen, dass das Volumen etwas nachlässt und dass sich manche Sachen durchsetzen und manche Sachen nicht. Und das hat natürlich jeweils Konsequenzen für die einzelnen Produktionsfirmen, die an einer Serie arbeiten. Aber insgesamt halte ich das für einen relativ normalen zyklischen Prozess und ich mache das jetzt ja auch schon eine ganze Weile, also seit 30 Jahren und habe da irgendwie verschiedene Zyklen gesehen und es gab eine unglaubliche Goldgräberstimmung mit den vielen Serienproduktionen und jetzt wird es gerade mal wieder ein bisschen weniger. Also auch wenn das keine besonders aufregende These ist, ich halte das für einen relativ normalen Prozess.
Sagt Malte Grunert, Serien- und Filmproduzent. Sein Film Im Westen nichts Neues geht ins Oscar-Rennen. Ob er gewinnt, wissen wir am 12. März. Und ich habe noch länger mit ihm gesprochen. Zu hören im Corso-Podcast. Im Westen nichts Neues. Der Film, über den wir gerade auch ein bisschen gesprochen haben, der könnte vielleicht auch im Milieukino laufen. Das ist das kleinste Kino von Wien. Es hat nur 15 Sitze und befindet sich im Laderaum eines LKW. Bis zur Fertigstellung vergingen 12 Jahre. Inhaber Max Kaufmann, der hat nicht nur extra einen Führerschein gemacht, sondern für die Eröffnung seines neuen Kinos auch noch einen eigenen Film gedreht. Darius Osami hat ihn und sein Kino auf Rädern besucht.
Der Vorplatz des Wiener U-Bahnhofs Praterstern ist kahl, es ist dunkel und regnet. Doch dann steht dort ein LKW mit Leuchtreklame, einer winzigen Bar mit leiser Musik und ein paar Tischen und Stühlen davor. Leute bleiben stehen und staunen. Ein Kino.
Du kannst die Karten hier dir selber kaufen.
Genau. Drei Stufen geht's hoch zur Bar, am Filmprojektor vorbei, ins Milieukino im Laderaum des LKW.
Du darfst rein, bitte. Viel Spaß.
Drinnen gibt es 5 Sitzreihen mit jeweils 3 Klappsesseln. Am unteren Ende der abschüssigen Tribüne hängt die Leinwand. Max Kaufmann hat sich dieses Kino ausgedacht und selbst gebaut. Der 46-jährige Wiener ist hager, hat blonde, verwuschelte Haare und vertreibt seine Müdigkeit mit einem Kaffee und einem breiten Grinsen. Hauptsächlich leitet er das Wiener Odeon-Theater, das er von seinen Eltern übernommen hat.
Ich habe immer schon mal eine Tendenz gehabt, Filme zu machen, doch habe auch einige Kurzfilme gemacht. Und irgendwann kam die Idee, sich ein Kino zu bauen, ein eigenes, um diese Filme vorzuführen. Das ist eher so ein Theaterzugang. Es war die Idee reizvoller, sich ein extrem schickes Kino zu bauen und dann nachher dem gegenüber die Verantwortung zu haben, auch einen schicken Film dafür zu machen.
Und schick ist das Kino tatsächlich. Schautafel mit Neonschrift, Polstersessel und beleuchtete Stufen, Lithiumbatterien und Photovoltaikanlage. Und eine Bar mit Kühlung. Beim Bau des Kinos kam Kaufmann neben seiner Erfahrung als Bühnenbildner wohl auch das Do-it-yourself-Prinzip aus seiner Punkzeit zugute. Von der Idee bis zur Fertigstellung des Kinos sind allerdings 12 Jahre vergangen. Beim Kauf des LKW 2010 hatte Kaufmann noch nicht einmal einen Führerschein.
Also zuerst kauft man einen LKW, dann muss man einen Führerschein machen und dann muss man einen Film machen. Das ist die richtige Reihenfolge.
Gut. Zur Eröffnung seines Milieukinos im Dezember hat Kaufmann extra einen Film über das Milieu gedreht, wo das Kino gerade steht, den Praterstern.
Ich wollte einen Kurzfilm machen, aber es ist mir entglitten.
Der Premierenfilm ist nun 80 Minuten lang und ist eine Mischung aus Realfilm und Stop-Motion-Animation.
Ich wollte den Alltagsablauf vom Praterstern einfangen. Und ich wollte eine Mischung machen mit dem nahegelegenen Wurstelprater, wo lauter Vergnügungsstätten sind von Geisterbahnen, Grotten und Märchenbahnen und Achterbahnen. Und ich wollte das zusammenfließen lassen am Praterstern, wo man eigentlich nur durchhetzt und im besten Fall auch noch Angst hat, weil er verschrien ist als gefährlicher Platz.
Direkt neben dem berühmten Wiener Prater ist der Praterstern eher unbeliebt und als Ort für Alkoholiker, Drogensüchtige und schräge Gestalten verrufen. Inzwischen gilt hier ein Alkoholverbot.
Da bin ich öfters gefragt worden am Praterstern, was für einen Film wir da machen. Von den Anwesenden, also von den Stammgästen in den Cafés dort, die haben mich gefragt, ob ich einen Film mache über sie, über die Depperten. Und ich habe es dann anders umschrieben, dass es in dem Fall keine Dokumentation ist, sondern eine Inszenierung. Und ich nenne es eine poetische Revue der Unzulänglichkeiten. Darauf hat er gesagt, na eben, ein Film über uns Depperte.
Pro Tag kommt das Milieukino auf 5 meist ausverkaufte Vorstellungen mit bis zu 75 Gästen. Nach einer kleinen Pause wird es im April wieder am Praterstern stehen. Und dann?
Ich habe gedacht, dass es ein sehr schönes Premierenkino für Kurzfilme wäre.
Für den Sommer plant Kaufmann, auf Kurzfilmfestivals in Österreich zu fahren. Sein einzigartiges LKW-Kino zeigt eine Alternative für die Kinobranche auf, da es autark und keinem großen kommerziellen Druck ausgesetzt ist. Als Wanderkino bringt es den Film wieder zurück zu seinen Anfängen. Gut möglich, dass es auch bald in Deutschland zu bewundern sein wird.
Und das war Corso Kunst und Pop für heute. Nach den Nachrichten folgte Medias Res. Ein Thema dort, die Medienstrategie der Republikaner. Kurswechsel vor den Midterms. Am Mikrofon dieser Sendung Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.